DDR 5. Neugier genügt. Mit Jürgen Wiebicke.
Einen Menschen, den man noch nie gesehen hat, nennt man ja normalerweise nicht mit dem Vornamen. Außer heute. Da ist Bruder Martin zu Gast in der Redezeit. Einer von 13 Franziskanern in einem Ordenshaus in Dortmund. Und jetzt können ja die Dortmunder mal überlegen, ob sie eigentlich wissen, wo dieses Kloster zu finden ist. Guten Tag, Bruder Martin.
Schönen guten Tag.
Sie haben auch, wie ich weiß, einen bürgerlichen Nachnamen, Lütticke.
Genau, und wer den Namen kennt, wird schon hören können, dass der aus dem Sauerland oder aus dem südlichen Sauerland kommt. Also die Drolzhagener Gegend ist meine Heimat.
Aber ist denn dieser Nachname für Sie noch überhaupt wichtig?
Der ist schon wichtig, der gehört ja zu mir und gehört zu meiner Geschichte dazu. Es ist allerdings tatsächlich so, dass wir, die Franziskaner, also auch von Menschen, die mich siezen, beim Vornamen Bruder Martin genannt werden.
Also habe ich es richtig gemacht.
War perfekt.
Ja, die Lüttickes, also Ihre Eltern,
ja,
auch so fromm wie Sie?
Wahrscheinlich viel frommer.
Oh.
Also das würde ich mal rundweg behaupten. Ich komme schon aus einer sehr kirchlich-religiös-katholisch geprägten Familie, Gegend. Und das sind sicherlich meine Wurzeln und von denen habe ich viel mitbekommen in meine Lebensbiografie hinein.
Ja, trotzdem stelle ich mir das so vor, dass Eltern erstmal schockiert sind, wenn der eigene Sohn sagt, ich gehe den Lebensweg eines Ordensbruders.
Ja, das ist so ein schönes Klischee. Also meine Eltern waren überglücklich, kann ich nicht anders sagen. Natürlich gab es ein bisschen Überraschung. Passt das überhaupt? Wie passt denn dieser Martin in so eine Ordensgemeinschaft hinein? Aber im Grunde genommen waren sie sehr glücklich. Ich komme auch aus einer Familie. Also eine Tante von mir ist Ordensschwester, eine Großtante auch, ein Großonkel ist Pfarrer gewesen. Da ist das also nicht so ganz fremd. Und von daher passte das auch schon. Für meine Eltern wäre es eher schwierig gewesen, wenn ich mich irgendwann im Laufe der Zeit für einen anderen Weg entschieden hätte, was natürlich auch viele, die mit mir angefangen haben, getan haben. Ich habe für mich das Gefühl, nach jetzt knapp 30 Jahren im Orden, dass es immer noch passt und dass ich gerne Franziskaner bin.
Also mit anderen Worten, Sie kommen aus einer katholischen Lebenswelt, die es bald nicht mehr gibt.
Das würde ich auch so sehen, genau. Wobei das für mich zutrifft. Es gibt genauso eine Reihe von Mitbrüdern, die aus ganz anderen Biografien kommen und die auch aus ganz anderen Familien stammen. Also da ist die, wenn wir erzählen von dem, was uns geprägt hat, das ist sehr unterschiedlich in unserer Ordensgemeinschaft.
Ja, aber nehmen wir jetzt Ihre Lebenswelt und auch eben die ganze Verwandtschaft, die da Teil eines Ganzen mal war. Und dieses Ganze zerbröckelt aber nach und nach. Was ist denn da Ihr Leitgefühl? Wie nehmen Sie das wahr und wie begleiten Sie das?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht so, was da alles zerbröckelt. Es ist natürlich so, dass, ich sag mal, kirchliche Bindungen weniger werden. Aber im Grunde genommen, wenn ich auf meine Familie schaue, wo es immer noch sehr gute Kontakte zu meinen Schwestern und deren Familien gibt, die beide mittlerweile Großeltern sind, also da bin ich sehr gerne zu Hause und fühle mich da auch zu Hause. Mein eigentliches Zuhause ist sicherlich die Ordensgemeinschaft und das Kloster, der Konvent jetzt in Dortmund, in dem ich seit gut einem Jahr lebe. Sicherlich macht uns die Sorge, macht uns die Entwicklung der Kirche, des Ordens, auch unserer Welt Sorge. Ich denke, dass was wir tun können, ist, wenn jeder das lebt, was ihm im Leben wichtig erscheint und wenn jeder das mit Engagement lebt, dann ist es das, was wir einbringen können und der Rest muss dann auch der liebe Gott machen oder da dürfen wir auch auf den Heiligen Geist vertrauen.
Ja, aber als Sie diese Lebensentscheidung getroffen haben, in den Orden zu gehen, da konnten Sie wahrscheinlich noch überhaupt nicht ahnen, dass Sie einer der Letzten sein würden,
ja,
dass danach nicht mehr viel gekommen ist.
Ganz so schlimm ist es nicht. Also es gibt noch eine Reihe von jüngeren Mitbrüdern. Ich bin Ende der 80er Jahre eingetreten. In den 90er Jahren war es auch noch relativ hohe Eintrittszahlen. Das ist im Laufe der Zeit weniger geworden. Ich war viele Jahre in der Ordensausbildung tätig, also habe die jungen Männer begleitet, die auf den ersten Schritten in den Orden hinein waren, im Noviziat. habe das immer gerne gemacht und glaube, dass jede Entscheidung eine sehr individuelle Entscheidung ist. Ich entscheide mich für meinen Lebensentwurf und für mein Leben. Und das war früher, glaube ich, etwas anders. Da wurde man in was hineingeboren und da übernahm man den Betrieb des Vaters oder man blieb da wohnen, wo die Familie lebte. Oder wenn es in der Familie 10 Kinder gab, dann waren die Eltern froh, wenn da irgendwie schon mal einer oder zwei ins Kloster gingen und in Anführungsstrichen versorgt waren.
Ja.
Das ist heute anders.
Also mir ist das ehrlich gesagt nur schwer verständlich, wie man dann in so jungen Jahren eine Lebensentscheidung trifft, die ja dann auch wahrscheinlich nicht so einfach korrigierbar ist, oder?
Es ist wahrscheinlich ähnlich korrigierbar wie andere Lebensentscheidungen. Also wenn ich mich für einen Menschen entscheide und mich in der Heirat, in der Ehe an ihn binde, ist das ja auch eine Entscheidung, die für das Leben eigentlich tragen soll. Und genauso ist es bei uns auch. Wir haben sogar in den ersten Jahren, also es sind bestimmt 4, 5, 6 Jahre, wo wir sozusagen auf Probe mitleben. Also wir gehören zu der Ordensgemeinschaft dazu, nach einem ersten wirklichen Kennenlernjahr. Mhm. Aber bis es dann zur endgültigen Bindung in der feierlichen Profess kommt, dauert es immer 5, 6 Jahre. Und diese Zeit wird gut begleitet, wird eng begleitet. Da gibt es viele Gespräche und viel miteinander überlegen, ist das deine Lebensform, trägt die dich?
Hat es denn bei Ihnen in diesen 5, 6 Jahren auf Probe Anfechtungen gegeben? Haben Sie gezweifelt oder kehren bestimmte Dinge aus dieser Zeit heute, wo Sie natürlich deutlich reifer sind, wieder zurück?
Also Anfechtungen gibt es, glaube ich, immer. Die hat es vor der Zeit, vor der Bindung und auch nach der Bindung gegeben. Ich bin ehrlich gesagt an keiner Stelle gewesen, wo ich kurz vor dem Austritt stand, wo ich also den Koffer schon gepackt hatte. Das hat es nicht gegeben. Also ich hatte auch immer im Orden Ansprechpartner, wo ich mit meinen Sorgen hinkommen konnte und wo das, glaube ich, ganz gut aufgefangen wurde. Aber natürlich gibt es immer wieder die Sehnsucht danach, gibt es nicht auch eine andere Lebensform. Es gibt die Sehnsucht nach einer eigenen Familie, dass auch da das Leben weitergegeben wird an nachfolgende Generationen. Da verzichten wir drauf. Dieser Verzicht, der ist nicht immer täglich erfahrbar und erlebbar. Und es gibt ganz viel anderes, was auf der anderen Seite steht, was ich in meinem Leben habe, was ich schätze, was ich mag. Mein Beruf, meine Lebensform, das Zusammenleben mit den Mitbrüdern. Mhm. Also das sind auch Dinge, die mir sehr kostbar sind.
Jetzt möchte ich gerne etwas erfahren über das Leben als Franziskaner. Denn die Franziskaner sind ja die, die sehr großen Wert darauf legen, ein Leben in Armut mit Besitzlosigkeit zu führen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Also zum einen war es für unseren Ordensgründer, den Franz von Assisi, vor 800 Jahren in Italien, Umbrien, Assisi, war es ein Anliegen, ein Leben nach dem Evangelium zu führen. Das war eigentlich das, was im Zentrum stand. Und im Evangelium gibt Jesus den Jüngern und allen, die ihn folgen wollen, schon mit, verzichtet auf das, was ihr nicht zum Leben braucht und konzentriert euch auf das Wesentliche. Lebt mit den Menschen zusammen, lebt besonders mit den armen Menschen zusammen, mit denen auf der Schattenseite des Lebens und macht euch frei von dem, was unnötig ist, was dazukommt.
Macht euch frei?
Genau.
Also Sie sind freier als andere?
Ich glaube schon, dass die Armut eine Entscheidung ist für etwas und nicht eine Entscheidung gegen etwas. Und das finde ich einen wichtigen Zugang. Also das nicht.
Ich frage das deswegen auch mit der Freiheit durch Armut und in Armut, weil wir, ich weiß nicht, ob Sie noch das Ende hören konnten, vor 20 Minuten ungefähr über Kinderarmut in Deutschland hier gesprochen haben.
Habe ich nicht gehört. Mhm. Tut mir leid.
Ja, aber das ist ja ein großer Unterschied, ob man das wählt.
Genau.
Oder ob,
genau. Und das
oder
darf
ob man
auch,
nicht gefragt wird.
Das darf man auch nicht verwechseln. Also die unfreiwillige Armut ist sicherlich etwas, was es zu bekämpfen gilt. Was es auch in Solidarität mit den Menschen, die unfreiwillig arm sind, zu leben gilt. Aber wir entscheiden uns bewusst dafür. Ich würde von mir aus auch nicht sagen, dass ich arm lebe. Das wäre, glaube ich, ein Etikettenschwindel. Ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Ich bin gut versorgt. Ich wünschte mir manchmal etwas mehr Zeit in meinem Leben. Also da merke ich manchmal so eine Armut.
In dem Punkt sind Sie total normal.
Da bin ich wahrscheinlich relativ normal. Aber ansonsten, ich glaube, ich und die viele Mitbrüder, die meisten Mitbrüder leben relativ anspruchslos und sind zufrieden mit wenigem und nicht danach bestrebt, möglichst Karriere zu machen und möglichst viel zu besitzen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich habe alles, was ich brauche im Leben.
Ja, aber der Gedanke, dass einen das frei machen kann, also gerade weil das ja gegen die Logik unserer Gesellschaft gesprochen ist, wo genug eigentlich nie genug ist.
Genau,
und da würde mich nochmal interessieren.
Ich glaube, da komme ich in eine Spirale rein, wenn ich anfange, möglichst viel besitzen zu wollen, wird der Wunsch danach immer größer werden. Also unser Ordensgründer Franziskus schreibt an einer Stelle in seinen Texten, oder es wird über ihn berichtet, dass er gesagt hat, wenn wir erst einmal Besitz haben, dann brauchen wir Dinge, um diesen Besitz zu verteidigen. Und es wird immer mehr und ich brauche immer mehr. Und letztlich hat er sich auf eine sehr radikale Art, die wir sicherlich so heute nicht mehr leben, aber auf eine sehr radikale Art entschieden, dann alles sein zu lassen und alles abzugeben und sehr arm zu leben. Und ist dabei glücklich geworden.
Ja.
Also es ist kein Leben, wo wir wählen, unglücklich zu werden. Das wäre ja widersinnig.
Und trotzdem wissen Sie natürlich, dass Armut vor 800 Jahren zu Franz von Assisis Zeiten was ganz anderes bedeutet hat als heute.
Richtig. Wobei Armut zu jeder Zeit etwas Schreckliches ist und etwas, was es zu überwinden gilt. Und
Also Sie wollen, dass andere das überwinden, aber Sie selber wollen daran nicht teilhaben.
Ich glaube, es macht einen ganz großen Unterschied und es ist was sehr Gegensätzliches, ob ich mich freiwillig entscheide, auf Dinge zu verzichten und nicht alles haben und alles erstreben zu wollen und ob ich das in Freiheit wähle oder ob ich das gezwungenermaßen auf mich nehmen muss, weil mir die Mittel dazu fehlen, weil ich keine Arbeit habe, weil manches andere im Leben nicht geklappt hat.
Ich habe mir vorher überlegt, welche Stellung wird dein Bruder Martin eigentlich sich selber einräumen in dieser Gesellschaft? Und ich mache Ihnen jetzt mal drei Vorschläge und bin gespannt, welchen Sie wählen. A, Sie sind Außenseiter. B, Sie sind Mahner. Und C, Sie sind ein Narr.
Das dritte war was? Das habe ich
akustisch. Ein Narr.
Ein Narr.
Ein Clown von mir aus.
Ja. Das sind alles reizvolle Perspektiven. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Ideal und Wirklichkeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Mahner steht uns Franziskanern sehr gut an, dass wir unseren Finger in Wunden legen in der Gesellschaft, kirchlicherseits, gesellschaftlicherseits. Ich glaube auch, dass der Narr uns gut ansteht.
Warum?
Und der Franziskus, der Poverello, der kleine Arme, der Narr Gottes, er wird oft so bezeichnet, weil das, was er gemacht hat, verrückt war, aus gesellschaftlichen Konventionen auszusteigen und seinen ganz eigenen Weg zu gehen mit seinem Gott, auf den er Zeit seines Lebens vertraut hat, an dem er auch immer wieder gezweifelt hat. Und er hat dann die Erfahrung gemacht, dass plötzlich das für andere etwas Attraktives war, dass Menschen zu ihm gekommen sind und gesagt haben, so verrückt wie du, so wollen wir auch leben. Also von daher ist der Narr, ist mir durchaus sehr sympathisch. Ja. Ob ich selber mich als Narr sehen würde, das weiß ich nicht, aber ich glaube in einem guten Sinne verrückt, auch im wörtlichen Sinne, dass die Maßstäbe dieser Welt zurechtgerückt werden, dass das Wichtige in den Mittelpunkt kommt und manches Unwichtige hinten ansteht, also finde ich eine sehr sympathische Perspektive.
Ja, und zur Logik des Narrs gehört ja auch, er wird erst als der Verrückte gesehen, aber das Spiel besteht eigentlich darin, dass das Publikum am Ende kapieren soll, dass es selber verrückt ist.
Genau. Ja, also wir haben ja viele Möglichkeiten in unserer Verkündigung, in der Predigt, in Gottesdiensten auch nochmal auf Dinge hinzuweisen. Ob wir das immer so tun, vielleicht brauchen wir da selber auch so manche Mahnung. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, Finger in Wunden zu legen. Aber auch, was ich als eine große Sorge empfinde, die Gottesfrage in unserer Gesellschaft aufrecht wach zu halten. Dass ich glaube, in jedem Menschen eine Sehnsucht steckt nach mehr, nach etwas, was auch die Maßstäbe dieser Welt überschreitet und nicht nur gefangen bleibt in dem täglichen, was es gibt, sondern dass da eine andere Dimension noch ins Spiel kommt.
Also Sie haben jetzt nach dem Mahner gegriffen und nach dem Narr. Aber was ist mit dem Außenseiter?
Ach, ich glaube, dass wenn ich mein Leben angucke, ich habe eben schon mal gesagt, ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen um einen Lebensort. Unsere Klöster bieten genug Platz. Wir hätten gerne noch mehr Menschen, die darin leben. Ich brauche mir keine Sorgen, um eine Arbeitsstelle zu machen. Also als fühle mich da eher auch mit den Menschen, mit denen ich zusammen lebe. Ich bin in Dortmund in der Pfarrseelsorge tätig, mit den Menschen in unseren Pfarrgemeinden verbunden. Und da erlebe ich eher, dass ich da mittendrin bin, als dass ich am eigenen Leib erleben würde, dass ich der Außenseiter bin.
Mein Tipp wäre gewesen, dass Sie zuerst den Außenseiter wählen.
Sehen Sie?
Weil ich denke, ja, weil Ihre Stellung zu dieser Gesellschaft ist doch irgendwie, ja, Sie sind drinnen und Sie sind auch gleichzeitig draußen. Mhm. Also Sie wissen, dass die Logik dieser Gesellschaft eine andere ist, ja?
Ja.
Konsumgesellschaft, gerade jetzt im Moment, alle Läden voll. Mhm. Wachstum. Also Sie sind draußen in gewisser Weise und gleichzeitig müssen Sie aber wahrscheinlich auch bestrebt sein, dass Sie immer Kontakt halten, dass Sie auch Teil von Gesellschaft sind.
Ich glaube, das sind wir schon, Teil der Gesellschaft, und in unserer Lebensform, in der Ordensgemeinschaft gehören wir zu dieser Gesellschaft, gehören wir zur Stadt, in der wir leben, gehören wir zur Kirche, in der wir leben, in der wir tätig sind, und also ich erlebe da eher, dass wir gemeinsam mit anderen Menschen auch nach unserer jeweiligen Lebensform und nach unserem Ort suchen.
Ja, Sie arbeiten an der Seite der Armen. Das ist ja gut franziskanischer Stil. Und ich glaube, bei Ihnen, gleich bei dem Orden, gibt es auch einen Treffpunkt.
Im Franziskanerkloster Dortmund gibt es einen Treffpunkt für Obdachlose und Bedürftige. Den leitet ein Mitbruder zusammen mit einer Mitarbeiterin. Mhm. Und die Klöster, die Pforten der Klöster sind immer Orte gewesen, wo Menschen auf der Suche nach Unterstützung und Hilfe hinkamen. Das ist irgendwann so groß geworden in Dortmund, dass, das war vor meiner Zeit, die Mitbrüder entschieden haben, das Ganze so umzubauen, dass es einen würdigen Ort gibt, wo die Menschen, die dort kommen, und sie sind an 6 Tagen in der Woche ganz herzlich zum Frühstück eingeladen, morgens von 9 bis 10, dass sie dort Räumlichkeiten finden, in denen sie sich aufhalten können, dass sie dort was Heißes zu trinken, was zu essen bekommen, und einfach Menschen, die ihnen zuhören und ihnen geholfen wird.
Wenn Sie jetzt mal das Frühstück von heute Morgen nehmen und vergleichen das am gleichen Ort mit einem Frühstück vor, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren, wie haben sich die Gesichter von Armut in Dortmund verändert?
Also wie gesagt, für das Frühstück bin ich selber, meine Arbeitsbereiche sind andere in Dortmund. Ich trage das in Solidarität sehr gerne mit, und wir betrachten das auch als gemeinsame Aufgabe der Brüder unseres Klosters und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Letztlich sind andere, die da jeden Morgen stehen. Also Armut ist, ich glaube, jünger geworden, Armut ist weiblicher geworden. Es sind viele Menschen, die so an der Grenze stehen, die eigentlich nicht obdachlos sind. Deswegen sagen wir auch gerne für Obdachlose und Bedürftige, die ihren Platz haben, ihre Wohnung haben, aber wo es aufgrund welcher Dinge auch immer vorne und hinten nicht ausreicht, und die einfach nach Unterstützung suchen.
Ja, Sie haben ja ein paar konkrete Beispiele für Hilfe gerade erwähnt. Also Sie machen Menschen satt, Sie sorgen dafür, dass sie im Warmen sitzen, und wahrscheinlich gibt es auch seelsorgerische Gespräche, die eine Rolle spielen.
Gibt es auch.
All das ist Alltag, aber wenn Sie mal überlegen, was ist über den Moment hinaus eigentlich das Ziel dann Ihrer Arbeit? Was würden Sie da nennen?
Das Ziel der Arbeit ist, Menschen zu sehen, so wie sie sind, und versuchen, mit ihnen gemeinsam gute Lebenswege zu finden. Und das können die Menschen sein, die erstmal materiell etwas brauchen, dass sie was zu essen, was zu trinken haben. Das sind die Menschen, die im geistlichen Sinne Nahrung suchen, die gerne zu uns in die Kirche kommen, zum Gottesdienst, die am Gemeindeleben teilnehmen. Es sind die Menschen, die sich nach einer Gemeinschaft sehnen und die in unseren Gemeinden, um unsere Klöster herum, aber auch an anderen Kirchen, diese Gemeinschaft finden. Und die sagen, da bringe ich mich gerne ein mit dem, was mich ausmacht. Also meine Haupttätigkeit in Dortmund neben der Leitung unseres Franziskanerklosters ist die Seelsorge in den Pfarrgemeinden. Wir betreuen zurzeit 2 Gemeinden, St. Franziskus, die Gemeinde, wo wir auch wohnen, St. Bonifatius, unsere Nachbargemeinde. Und da sind einfach viele Menschen, die sich einbringen, weil ihnen das Evangelium wichtig ist, weil ihnen ihr Glaube wichtig ist. Und für diese Menschen ein offenes Ohr zu bieten, aber auch sie zu begleiten auf dem Weg und miteinander zu gucken, wie kann kirchliches Leben, wie kann Gemeinde heute aussehen, das finde ich eine wichtige Aufgabe.
Ja, wir sind ja nun gerade in der Adventszeit. Da würde mich ja interessieren, wie kann man sich eigentlich Heiligabend im Kloster vorstellen?
Also Heiligabend im Kloster kann man sich zum einen mit vielen Gottesdiensten vorstellen, erst recht in einem Jahr wie in diesem, wo der 24. Dezember ja gleichzeitig nicht nur der Heiligabend, sondern auch der 4. Adventssonntag ist. Morgens ist dann der Gottesdienst zum 4. Advent, am Nachmittag sind die Gottesdienste zu Heiligabend. Die sind sehr gut gefüllt, das freut uns, dass wir einfach viele Menschen dann auch erreichen.
Ja, mich interessiert natürlich die Zeit, wenn Sie dann Ihre Ruhe haben mit den Mitbrüdern zusammen.
Also die letzte Christmette, die ich habe, die ist um 22 Uhr in der Nachbargemeinde St. Bonifatius. Und wenn ich dann anschließend nach Hause komme, dann werde ich mich ins Bett legen und für den nächsten Morgen ausschlafen. Unser Abend, den wir im Kloster haben, der ist am ersten Weihnachtsabend. Da sitzen wir mit den Mitbrüdern zusammen, so wie sonst auch, an Sonntagen, an Festtagen, wenn was Besonderes ist. Und da wird jeder was mitbringen, eine Geschichte, ein irgendetwas, und wir werden einen bunten Abend zusammen machen und ein gutes Glas Rotwein dazu trinken oder eine Flasche Bier oder ein Glas Wasser oder was auch immer.
Aber wenn Sie sagen ein Glas, dann meinen Sie das wahrscheinlich auch so.
Ach, Sie können ja mal uns besuchen kommen und mitzählen oder wie auch immer. Also ich glaube, dass wir das alle so machen, dass wir am nächsten Morgen zur Frühmesse wieder dann gut zurecht sind und das Ganze feiern können. Nein, aber unabhängig von
diesem einzelnen Tag, hätte mich natürlich schon interessiert, ob es auch bei einem Menschen wie Ihnen, der jetzt dieses freiwillige Armutsideal lebt, ob es da einfach auch mal bestimmte Gelegenheiten im Jahr gibt, wo man auf die Sahne haut, wo man es sich gut gehen lässt.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das würde ich auch nicht tun, wenn ich nicht in der Ordensgemeinschaft leben würde. Oder vielleicht doch tun, ich weiß es nicht. Also wir feiern auch gerne, und es gibt Mitbrüder, die tun das sehr gerne, und andere, für die ist das eine Qual, bei größeren Feiern dabei zu sein. Aber ich glaube, also bei allem, was wir auch leben und bei allem, was wir alternativ leben, das Leben in unserer Gemeinschaft sieht wahrscheinlich normaler aus, als sich das manche andere vorstellen können. Und da kann abends der Kinobesuch oder der Theaterbesuch genauso zugehören, wie die Geburtstagsfeier bei einem Menschen in der Gemeinde oder bei einem Essen für eine Gemeindegruppe, wo man sich einfach am Ende des Jahres noch gemütlich und feierlich zusammensitzt in irgendeinem Restaurant. Also das sind alles Dinge, die sind jetzt uns auch nicht fremd und nicht unbekannt.
Ich glaube, es gibt, gerade weil Weihnachten vor der Tür steht, auch was zu erzählen von Franziskanerseite, was die Krippe angeht, oder?
Ja, das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Also Franziskus gilt sozusagen als der Erfinder der Weihnachtskrippe, und deswegen sind auch in Franziskanerkirchen oft sehr große und sehr liebevoll aufgebaute Krippen. Also Franziskus war jemand, dessen Religiosität so war, dass er nicht nur hören und lesen und mit dem Verstand daran gehen wollte, sondern mit allen Sinnen erfahren. Und irgendwann, einige Jahre vor seinem Tod, da hat er das Weihnachtsgeschehen inszeniert als Schauspiel mit lebenden Menschen, mit lebenden Tieren in Greccio, einem kleinen Ort in der Nähe von Assisi, etwas südlich. Und dieses Weihnachtsgeschehen war wohl so eindrücklich, dass sich daraus im Laufe der Jahre, Jahrzehnte unsere Krippendarstellung und unsere Krippenspiele entwickelt haben. Von daher haben wir Franziskaner sicherlich einen besonderen Zugang dazu, dass die Weihnachtskrippe eben sehr groß und sehr festlich und feierlich aufgebaut wird. Und in unserer Kirche in St. Franziskus, da schmückt sie seit Anfang Advent die Kirche mit verschiedenen Bildern. Im Moment ist noch die Herbergssuche zu sehen. Maria und Josef sind auf dem Weg. In der kommenden Woche wird es dann umgebaut und so, dass am Heiligabend dann eben auch die Szene der Geburt Jesu dargestellt ist. Und dann geht es im neuen Jahr weiter mit dem Besuch der sogenannten Heiligen Drei Könige und der Flucht nach Ägypten. Also das ist eine ganz lebendige Geschichte und die ist ganz schön. Also von daher herzliche Einladung an alle in unserer Kirche zu einem Besuch oder zum Gottesdienst vorbeizukommen.
Am ersten Weihnachtstag abends, wenn Sie da beisammen sitzen mit Ihren Brüdern, gibt's Geschenke?
In Dortmund haben wir zumindest keine materiellen Geschenke, aber wir beschenken uns mit diesem Abend und damit, dass wir miteinander zusammen sind, mit allen und
also wir halten fest, Franziskus, also der Franz von Assisi vor 800 Jahren, hat die Krippe erfunden, aber nicht die Geschenke zu Weihnachten. So Bruder Martin, danke herzlich für Ihren Besuch bei WDR 5.
Dankeschön, herzlichen Dank an Sie.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.